so. Herzlich willkommen zu meiner ersten Folge von Def Jam. Wie ich im Trailer schon angekündigt habe, ist es quasi ein Experiment über meine Tätigkeit als CTO und wie ich quasi so unsere Branche sehe, wie ich meine Arbeit wahrnehme, wie ich meine Arbeit ausführe. Und da wir jetzt das Ende 2025 haben und ich mir für 26 vorgenommen habe, mehr Content zu produzieren, habe ich mir gedacht, komm, fange ich mal mit einem kleinen Jahresrückblick an, was mich oder die Branche bewegt hat in den letzten 12 Monaten. Und ich meine, klar, da kann es eigentlich nur ein Thema geben und das ist Agentic AI. Ich habe es jetzt auch in vergangenen Tagen schon mehreren Leuten erzählt. Also ich war seit Inception of ChatGPT war ich heftigster AI-User in meinem Programmieralltag und habe eigentlich gedacht, okay, wir sind jetzt in so einem inkrementellen Cycle, wo quasi die von Version zu Version die Verbesserungen halt immer nur minimal sind oder nur ein bisschen und auch gar nicht mehr so auf Coding-Ebene, sondern ich glaube, die großen LLM-Hersteller haben halt andere Ziele jetzt im Blick als Coding. Habe ich gedacht, habe ich aber falsch gelegen, weil ich habe jetzt im September Claude Code ausprobiert. Vorher hatte ich auch noch so ein paar andere Coding-Agenten ausprobiert, aber mit Claude Code, das war nochmal echt Next Level. Also das hat einen heftigen Umbruch quasi ausgelöst in der Art und Weise, wie ich programmiere und auch wie ich jetzt nochmal AI sehe beim Programmieren. Also es war schon meine Hoffnung, dass da jetzt sehr viel mehr automatisiert werden kann, aber dass jetzt alles sozusagen wahr geworden ist mit Claude Code, das war schon heftig. Genau, also ich glaube, ich habe seit im September habe ich das ausprobiert und seitdem mehr oder weniger schon fast keine eigene Zeile Code mehr geschrieben. Weiß man jetzt auch ehrlich gesagt erstmal nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, was so der Long-Term-Effekt ist, quasi, wenn man nicht mehr eigenen Code schreibt und Weg schreibt und wirklich sich da quasi Zeile für Zeile sich reindenkt in den Code, sondern eigentlich nur noch Reviews macht. Aber ist brutal. Also der Output ist brutal und kann man nicht einfach sagen. Also es ist wirklich Hammer. Zu meiner Erleichterung, die sieht man auf LinkedIn tatsächlich auch viele CTOs vor allen Dingen, die die Vorzüge von Claude Code dann hervorheben und wirklich preisen. Da ich auch CTO bin, denke ich, okay, da bin ich vielleicht nicht falsch unterwegs. Also auf jeden Fall Coding Agents, heftig. Dann gibt es da so eine andere Diskussion, die mich interessiert, da bin ich jetzt noch nicht so super krass eingestiegen, aber das ist dieses Per-Seat-Licensing-Modell. Also das, da wir ja auch eine Enterprise-Software bauen, ist das schon ein Thema, was mich interessiert. Jetzt ist glücklicherweise unser Pricing-Modell nicht so krass an Per-Seat gebunden. Wir haben schon von vornherein immer gedacht, okay, Per-Seat macht irgendwie auch keinen Sinn im Podcast. Wir wollen eigentlich, dass möglichst viele produzieren und möglichst viele auch konsumieren und wir haben uns eigentlich, wir haben letztendlich so ein Mischmodell gemacht, aber bei uns zählen die einzelnen Seats weniger, die haben natürlich auch ein Gewicht beim Pricing, aber wir haben auch viele so Funktionen noch mit drin, aber jetzt bei dem Per-Seat ist Dead Spruch, da frage ich mich, okay, dann gibt's ja dieses Consumption-Based Pricing, ob das vielleicht dann nochmal mehr in den Vordergrund rückt als heute oder krasser umgesetzt wird und einen krasser Einzug erhält. Jetzt habe ich auch noch gelesen, Service-Based Pricing ist der neue Standard, was das auch immer dann heißen soll, aber ja, diese Diskussion, Mal gucken. Ich vermute, es ist so ein bisschen, vor allen Dingen hört man das von den großen Softwareherstellern, ich vermute, die suchen einfach nur einen Grund, nochmal irgendwie Pricing-Modell umzustellen, damit das alles noch teurer wird. Ja, ich bin gespannt. Also, das ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Ich bin auch gespannt, wie das 2026 weitergeht. Also, wir jetzt bei Hypecast haben auch direkt angefangen, sag ich mal, neue Tools zu entwickeln. Wir waren halt vorher sehr auf Hypecast Enterprise unterwegs, mit so ein bisschen dem Nachteil, dass wir quasi die kleinen Podcaster und Professional Podcaster und auch die kleinen Unternehmen, die einfach mal ein bisschen Podcasting ausprobieren wollen, nicht richtig bedienen konnten. Genau, da haben wir jetzt einiges im Petto und bauen da jetzt Apps in Windeseile mit einer hervorragenden UI, die uns sicherlich auch auf unserer Reise mit Hypecast ordentlich weiterhelfen werden. Also ja, also wirklich, ich würde sagen, eine goldene Zeit, wenn man gerade mit seinem Unternehmen angefangen ist, nur so halb viel Legacy mit sich rumschleppt, vor allen Dingen auch keine Prozesse rund um Menschen hat, die dann irgendwie umtrainiert werden müssen, sondern das ist im Wesentlichen mein Co-Founder und ich. Ja, super, auf jeden Fall. Also top, top, top. Da denke ich, da wird 2026 nochmal viel, viel mehr gehen und freue mich über jeden weiteren Innovation-Zyklus, was das Thema angeht. Also was ich auch denke, was dann an Refactoring und sowas dann möglich sein wird, weil wir haben so einiges, wenn man ehrlich ist, wo ich mir denke, so, boah, das wäre auf jeden Fall mal eine Überarbeitung wert, was dann aber beim kleinen Startup hinten runterfällt, was das zukünftig automatisch gemacht werden kann, das ist schon super. Ja, zweites Ding, Jahresrückblick. Das spielt so dieses Coding Agents Hype rein. Also wir haben wir haben immer noch mal ein bisschen Revision gemacht, was wir jetzt alles haben und was wir alles bezahlen und was wir womöglich auch irgendwie, was wir nicht mehr brauchen, was wir womöglich selber machen können. Und da dieses Jahr haben wir zum einen die Plattform gewechselt und zum anderen, also unsere Hosting-Plattform gewechselt. Da sind wir jetzt auf einem neuen Hoster. Und zum anderen haben wir dadurch quasi einen Mittelmann rausgeschnitten, eine Software, die wir benutzt haben. Das uns jetzt eigentlich auch gutes Geld spart im Monat. Und was sich aber garantiert ohne Agentic AI so wahrscheinlich nicht hätte machen können, wenn man ehrlich ist. Also das habe ich jetzt irgendwie in, sagen wir mal, zwei guten Wochenenden durchgeprügelt. Das Projekt mit der Migration habe halt einen Haufen von YAML-Files erstellt, die dann glücklicherweise ziemlich repetitiv waren, aber die selbst repetitiv zu erstellen, da passieren ja so viele Copy-Paste-Fehler. Das mit AI zu machen war hervorragend. Ey, das hat viel, viel besser geklappt, als ich gedacht habe. Ja, das war so eines meiner persönlichen Outcomes, was halt auch wirklich hervorragend auch am Ende, ja, nicht nur Geld eingebracht hat, sondern auch Geld gespart hat und Effizienz hervorragend gesteigert hat. Genau. Ja. Okay, was haben wir denn noch? Also dieser ganze, was mich halt sowieso schon immer interessiert und was mich auch vor allen Dingen jetzt dieses Jahr extrem umgetrieben hat, ist diese ganzen PE-Aktivitäten. Da bin ich mir nicht sicher. Also Private Equity-Aktivitäten und M&A-Aktivitäten. Da bin ich mir nicht sicher, ob das eh schon immer das Grundrauschen war, was man so gekannt hat, oder ob das auch eine Auswirkung ist von den aktuellen, also sowieso von den Down-Cycle in diesem Funding-Markt und VC-Markt. Und dann aber auch quasi der Upcycle bei dem ganz einfach nochmal AI-Thema, ne? Also man hat diese ganze Thematik rund um Komoot, den kennt sicherlich die App, jeder, der ein bisschen was mit Software zu tun hat, es war so eine Outdoor-Routen-Tracking-Map-App. Also man konnte im Prinzip, wenn man eine schöne Fahrradtour fahren wollte, konnte man in Komoot sich seine Route damit oder seine schöne Fahrradtour da suchen. Mein Vater tatsächlich ist sogar Premium-User gewesen, aber die haben jetzt verkauft, die Gründer aus Potsdam, und haben an Banding Spoon haben die das verkauft. Und Banding Spoon ist letztendlich so ein, ja, das war mal eine Softwarebude, das ist jetzt eher so ein Private Equity Haus, was Softwarefirmen einkauft und jetzt claimen jetzt erstmal für sich, dass sie die ewig halten. Und und die haben 2025 mit mehreren Akquisitionen Riesenwirbel gemacht. Also Komoot war im deutschen Markt eine, die war aber super klein, glaube ich, aus Banding Spoons Sicht. Die haben Evernote gekauft, das war aber schon 24. Die haben AOL gekauft, die haben Vimeo gekauft, die haben Everbright gekauft. Eventbrite, genau. Und da fragt man sich, WeTransfer ist auch eine Firma, die an die gegangen ist. Und genau, was sie machen, und das glaube ich auch No-Brainer ist, die kaufen sich halt fette Brands mit einem riesen Marken, mit einer loyalen Userbase, aber wo die merken, okay, das ist super ineffiziente geführtes Unternehmen. Die kaufen die auf, schmeißen erstmal alle raus. Vor allen Dingen Softwareentwickler, glaube ich, und konsolidieren dann das quasi bei sich in Mailand und fangen von da aus an, ja gut, Preise erhöhen, safe, aber auch, Shared Services wie Buchhaltung und sowas dann da irgendwie Effizienzen darin zu heben, aber dann auch in der Softwareentwicklung, ich glaube, einiges zu konsolidieren. Also wahrscheinlich ziehen die alles auf ihren Haus- und Hof-Hoster um, wo sie dann wahrscheinlich Einkaufskonditionen kriegen. Oder Einkaufsrabatte oder Mengenrabatte, genau, die kennen ihre Software, also Produktmanager, die schon, glaube ich, sehr gute Ideen haben, wie man neue Features da einbaut oder wie man wahrscheinlich auch irgendwie ungenutzte Features raushaut. Also die haben da so ein Framework, super spannend, und da hört man jetzt immer mehr von. Tatsächlich hat der eine oder andere PE auch schon bei Hypecast angeklopft und hat sich nach uns erkundigt, weil wir, ja, genau. Und ich glaube, das Thema, das wird auch noch 26 ganz groß, und ich glaube, das ist auch super für den Markt, weil ich meine, jetzt nach diesem ganzen 2021 Hype rund um VC-Funding und was VCs da alles für gefundet haben und in was für Summen auch gefundet wurde. Da sind ja wahrscheinlich so viele Zombie-Firmen draußen in der Softwareentwicklung unterwegs oder Softwarefirmen, die Apps bauen. Da ist es ja gefundenes Fressen sozusagen für PE-Fonds oder PE-Firmen, die dann die Firmen aufkaufen mit sehr viel auch tatsächlich Software-Know-how, die Softwarefirmen dann oder die App-Builder dann von den Kopf auf die Füße stellen. Ja, super, super spannendes Thema. Genau, wir selber von Hypecast haben sogar 2024 auch so eine Firma übernommen, die in unserem Space unterwegs war und dann aber Funding ausgetrocknet. Gründerin hat sich dann ja auch anderen Themen gewidmet, und wir konnten dann die Firma übernehmen. Wir haben eigentlich Ähnliches gemacht. Ne? Wir haben geguckt, okay, inwiefern lohnt es sich, in das Produkt rein zu investieren? Können wir Kunden migrieren auf Hypecast? Und das hat sich auch hervorragend ausgezahlt, da der Move. Also genau. Also Private Equity, das ist, glaube ich, auch ein Thema, was ich auch sicherlich für 2026 und diesen Podcast Def Jam mehrmals besprechen würde, weil ich da einfach ein persönliches Interesse habe. Ich bin jetzt nicht so ein Finance Guy. Mich interessiert eigentlich eher so strategischer Plan hinter irgendwelchen Akquisitionen und Übernahmen. Ja. So, und dann haben wir denn noch? Was ist denn noch so gewesen? Ja, Vibe Coding, das hatte ich am Anfang schon, ne? Wie crazy wir Vibe coden. Und nur die Frage, ob wir mit Vibe Coding nicht eine Generation an Blackbox-Bedienern ohne Grundlagenwissen ranzüchten. Aber da habe ich einen spannenden Post auf LinkedIn gelesen. Da ging es darum, dass ja früher alle man Assembler programmieren musste, um irgendwie Softwarecode ans Laufen zu bringen oder eine App ans Laufen zu bringen. Und heutzutage schreibt keiner mehr Assembler-Code. Der wird einfach geschrieben von anderer Software und kompiliert. Und da war dann die Meinung der CTOs, dass es gleiche mit der AI wird. Also man hat einfach gar keinen Need mehr, eine Programmiersprache so krass im Detail zu lernen, weil das die AI einfach hundertmal besser kann. Das wird man sehen. Also Softwareentwickler werden garantiert nicht aussterben. Ich glaube aber heutzutage ein guter Softwareentwickler, jetzt sage ich mal vor 3 Jahren oder vor 5 Jahren, der kannte eine Sprache aus dem FF, also die ganzen Sprachfeatures aus dem FF, der wusste, wann man irgendwie eine Map nimmt über einen Array und welche neuen Features eine Version reingebracht hat, also Programmiersprache und Version. Genau. Und ja, ich glaube, solche Softwareentwickler werden weniger relevant. Relevanter werden jetzt, glaube ich, eher so, die auf einem höheren Level, also higher Level unterwegs sind, einer höheren Abstraktionsebene nochmal, ne? Irgendwie mehr am Feature, an einem Feature Request dran, mehr am User dran, mehr an einem Business Use Case dran, eher so mehr Produktmanager-Qualitäten hat, statt wirklich sich so die Bits und Bytes von der Programmiersprache kennt. Und ja, wir bewegen uns vom Coder zum Produktarchitekten, dem würde ich tatsächlich auch zustimmen. Was tatsächlich mir sehr in die Karten spielt, weil ich habe mich nie so als dem heftigsten Softwareentwickler gesehen. Mich hat das so immer irgendwie interessiert, wie so von Softwarecode zu einer laufenden App, wie so der Produktionsweg ist und was dazu gehört. Aber ich war eher immer so am Feature-Bauen interessiert und weniger an der Programmiersprache selber irgendwie. Ja, ich weiß gar nicht. Jetzt habe ich, glaube ich, schon fast so 15 Minuten, 20 Minuten gesprochen. Ich glaube, es war hauptsächlich so das Thema Agentic AI und PE. Das sind so die Themen, ja, die mich hier komplett bewegt haben. 2025. Ja, man kann auch noch so über Cost-Cutting haben wir tatsächlich gemacht. Also jetzt, was so bei Hypecast auf der Platte war. Wir haben Cost-Cutting gemacht, das war ziemlich gut, muss man sagen. Ist einfach ein Top-Gefühl, wenn man weiß, okay, man läuft jetzt einfach effizienter, man hat einfach die Power und den Skill, das Unternehmen effizienter zu führen als vorher. Es bleibt am Ende des Monats halt mehr übrig. Also das ist wirklich ein hervorragendes Gefühl, sehr motivierendes Gefühl. Ich hatte erwähnt, ne, wir haben die Software, mit der wir unser Hosting irgendwie managed haben, haben wir rausgecuttet. Wir haben den Hoster gewechselt, was günstiger geworden ist. Ja, und das wird sicherlich auch nochmal ein gutes Thema für eine Single-Folge, quasi, was den CTO quasi eigentlich erwartet, kostenmäßig, wenn er in der Cloud unterwegs ist. Und dass es eigentlich ja auch fast eine eigene Disziplin mittlerweile ist. was hatte ich denn? Cost Engineering, glaube ich, war das, was ich da mal aufgeschnappt habe. Ja, fand ich irgendwie, also ich habe mich da ein bisschen für doof verkauft gefühlt, wenn man jetzt quasi denkt, okay, man wechselt in die Cloud, um dann wird einem relativ viel abgenommen, sage ich mal, von dem ganzen Hassle, den man sonst so hatte, und in der Cloud ist alles effizienter, und dann sieht man plötzlich, dass die Kosten einem da weggaloppieren und man eigentlich so, sagen wir, alle 2 Monate irgendwas unternehmen muss oder womöglich alle 4 Wochen und irgendwas unternehmen muss, damit das Setup in der Cloud effizient rennt. Ja, also da würde ich sicherlich auch nochmal eine Solo-Folge für machen. Ja, dann hatten wir so 1-2 Projektmanagement-Themen, die ich hatte, die ehrlich gesagt nicht so richtig geil gelaufen sind. Auch immer irgendwie ein lästiges Thema, dieses Projektmanagement. Immer da die Balance zu finden, okay, wann muss man auf die Tube drücken, wann muss man hier irgendwie intervenieren, wann lässt man laufen, ist immer wieder spannend und ein Thema für sich. Ja, ISO haben wir dieses Jahr gemacht, unsere letzte ISO-Zertifizierung, unser letztes Überwachungsaudit. War auch spannend, also auch wieder viel zu tun. Ist aber eigentlich immer eine coole Sache, muss man sagen, weil letztendlich hat das schon Hand und Fuß, was da besprochen wird bei der ISO. Ein bisschen viel Dokumentengefregel. Man braucht für alles eine Policy und so, aber da haben wir in Sachen ISO haben wir dann jetzt mit dem letzten Überwachungsaudit auch nochmal den Anbieter gewechselt. Ich glaube, da sind wir jetzt auch nochmal deutlich effizienter unterwegs, was es angeht. Sowohl was ich da an Manpower rein investieren muss, als auch was jetzt quasi das ISMS an sich, also das Risikomanagement angeht, das wird alles deutlich effizienter werden. Das war auch noch am Ende ein spannendes Thema und letztendlich, ja, ein super Jahr 2025, super viel gelernt. Ich glaube, super viel richtig gemacht. Ein paar Sachen falsch gemacht, wie zum Beispiel das angesprochene Projekt, was da so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist und irgendwie nicht so richtig, oder zwischenzeitlich mal so richtig der Wurm drin war. Und mal schauen, also, ja. Das war quasi mein Jahresrückblick. Könnt mir ja mal Rückmeldung geben, ob es euch was gebracht hat, ob es interessant war, was ich so erzählt habe, ob ich irgendwo zu viel gesprochen habe, zum Beispiel über den Agentic AI, oder am Ende zu wenig gesprochen habe, wenn es darum geht, was denn wirklich jetzt bei Hypecast los war. Lasst gerne einen Kommentar da, und dann like und subscribe mich auf diesen Podcast auf Spotify und Apple iTunes oder Apple Podcast und gib mir 5 Sterne, ihr kennt das Spiel. Dann wird es die Tage auch nochmal eine Vorausschau geben, was so 2026 vielleicht so abgeht. Predictions bin ich immer ein riesen Fan von, auch wenn ich vielleicht gar nicht so der beste Predictor bin. Vor allen Dingen weiß ich gar nicht so, was die relevanten Themen werden. Da kommen, glaube ich, andere bessere Nase für, aber das werde ich trotzdem mal machen, glaube ich. Ja, und dann wünsche ich jetzt euch erstmal eine schöne Weihnachtszeit. Es ist der 23. Dezember 2025 und haut rein, macht's gut und wir hören uns.